Deutschlandradio Kultur. Kakadu. Infotag.
Die erste Sendung im Jahr 2017 mit Rieke und wir schauen in den Himmel. Nein, wir wollen nicht lesen, was uns die Sterne für das neue Jahr prophezeien. Wir wollen wissen, wer da oben fliegt und gerade zum Vogel des Jahres 2017 gekürt wurde. Das ist ein geheimnisvoller Ruf. Ein bisschen unheimlich auch. Klingt nach Wald und nach Nacht. Und tatsächlich, den Vogel des Jahres 2017 werden wir eher nicht am hellerlichten Tage zu sehen bekommen. Er fliegt nachts, der Waldkauz. Gleich erfahren wir mehr über den Eulenvogel mit den riesigen Augen. So, und hier fliegt jetzt noch etwas.
Ein Gesteinsbrocken, der mit ganz viel Geschwindigkeit durch das Weltall saust.
Ab und zu sieht man so ein Himmelsobjekt mit so einem schönen Schweif.
Ja, wie heißt so ein Himmelsobjekt mit schönem Schweif? Klar, das ist ein Komet. Wir heften uns heute an den Kometen Tschuri, und zwar nicht an seine Spuren, sondern wirklich an ihn dran. So hat es ja vor einiger Zeit der Lander der Raumsonde Rosetta probiert. Das war Philae, und heute erfahren wir noch einmal mehr über die spannende Weltraummission, die ja ein bisschen schiefgegangen ist. Ha, und das ist auch kein so übles Geräusch. Was ich hier zähle, sind keine Euro-Münzen, das sind Markstücke. D-Markstücke. Ja, die sogenannte Deutsche Mark, die gab es noch bis vor 15 Jahren und dann mussten wir sie umtauschen in den Euro. Heute hören wir, wie das war, als plötzlich in Deutschland und in Europa das neue Geld eingeführt wurde. Das ist euer Kakadu-Infotag und jetzt lassen wir die irdischen Dinge wie so ein Klimpergeld einfach mal hinter uns. Und tja, was machen wir jetzt? Na, hört doch mal.
Wir heben ab.
Mai Kokopelli macht hier Lust auf einen Weltraumflug und die Einladung nehmen wir glatt an. Wir kümmern uns jetzt nochmal um Rosetta. Das war eine Raumsonde, die einem großen Kometen zu Forschungszwecken hinterhergeflogen ist. Kometen, kennt ihr vielleicht? Das sind die Himmelskörper, die so einen Schweif hinten dran haben. Und um diese Kometen geht es zurzeit auch im Naturkundemuseum Berlin. Da gibt es eine Sonderausstellung. Nicole Silbermann war für uns da, denn Kometen sind faszinierend. Und die Rosetta-Mission, die war das auch.
Wie ist unser Sonnensystem, unsere Erde, das Leben auf der Erde entstanden? Forscher suchen im Weltall nach Antworten. Im Jahr 2004 schickten sie die Raumsonde Rosetta ins All, um einen Kometen zu untersuchen.
Der Komet, der durch die Rosetta-Mission untersucht wurde, heißt Tschuri.
Tschuri ist eine Abkürzung. Eigentlich heißt der Komet Churyumov-Gerasimenko, benannt nach den zwei Wissenschaftlern, die ihn entdeckt haben. Doch was genau ist eigentlich ein Komet?
Ein Gesteinsbrocken, der mit ganz viel Geschwindigkeit durch das Weltall saust.
Ab und zu sieht man so ein Himmelsobjekt mit so einem schönen Schweif. Das ist ein Komet. Kometen drehen sich wie alles in unserem Sonnensystem um die Sonne. Der Komet, der jetzt besucht wurde von Rosetta, braucht dafür 6,5 Jahre, um einmal rumzufliegen.
Sagt Ansgar Gresshake vom Museum für Naturkunde in Berlin. Kometen sind über 4,5 Milliarden Jahre alte Himmelskörper. Sie bestehen aus einer Mischung aus Staub und Eis, so ähnlich wie ein schmutziger Schneeball. Nur viel größer.
Kommt er der Sonne nahe, verdampft das Eis und es entsteht dieser schöne Schweif.
Daher werden Kometen auch Schweifsterne genannt. Und je nachdem, wie nah oder fern ein Komet der Sonne ist, kann es dort sehr heiß oder auch extrem kalt sein.
Mal ist ganz im Schatten, also dass überhaupt kein Licht hinkommt und auch gar keine Atmosphäre, wie wir auf der Erde haben. Dass sozusagen der Komet einfach ganz nackt ist und unsere Erde hat halt eine Jacke an. Und dadurch kann es kalt werden oder auch ganz warm.
Der Komet Tschuri ist von der Erde ziemlich weit entfernt. Über 400 Millionen Kilometer. Die Raumsonde Rosetta hat 10 Jahre gebraucht, um ihn zu erreichen. Im Jahr 2014 war es dann endlich soweit. Von da an hat sie den Kometen Tschuri mehr als 2 Jahre auf seiner Umlaufbahn begleitet.
Was auch noch faszinierend ist, sind diese hochaufgelösten Bilder, die die Kamera von Rosetta geschossen hat. Man hat fast das Gefühl, man könnte hineinlaufen und würde auf dem Kometen spazieren gehen.
Richtig gut würde das allerdings nicht funktionieren, weil die Schwerkraft auf dem Kometen nur ganz gering ist. Und man würde auch ziemlich schmutzige Füße bekommen.
Von der Oberfläche her ist der pechschwarz. Eigentlich gibt es auf der Erde kaum was so schwarz ist. Vielleicht am ehesten Holzkohle. Außerdem hat man festgestellt, er ist sehr hart. Man hat versucht, in die Oberfläche hineinzubohren und hat es fast nicht geschafft.
Die haben dort Gesteinsproben genommen. Die haben geguckt, was es dort so gibt, was in dem Stein drin ist und ja.
Dafür hat Rosetta den Lander Philae losgeschickt. Eine Art großer Würfel mit drei Beinen. Der sollte auf dem hantelförmigen, etwa 4 Kilometer langen Kometen landen und ihn mit seinen wissenschaftlichen Instrumenten untersuchen.
Ja, der Lander, das war so ein bisschen Pech. Ist wie so ein Flummi, hat er aufgesetzt. Und jetzt kommt wieder diese mangelnde Schwerkraft. Auf der Erde wäre er sitzen geblieben. Aber da ist er wieder hochgekommen, wieder runter, wieder hoch, wieder runter. Das sollte verhindert werden, man wusste das ja. Es sollte verhindert werden durch Harpunen. Also sollten sich Harpunen auslösen, in den Boden reinschießen und ihn dort verankern. Und ausgerechnet die haben versagt.
Er hing irgendwo fest und konnte dann keine Daten mehr übertragen und war dann kaputt.
Der Lander ist bei dem wackeligen Landemanöver gekippt und hatte dann irgendwann keinen Strom mehr. Weil seine Solarzellen, die ihm mithilfe des Sonnenlichts Strom liefern sollten, nicht zur Sonne zeigten. Ein paar Untersuchungen hat Philae aber durchführen können.
Die haben herausgefunden, dass er so ein bisschen nach Pferdestall riecht und nach faulen Eiern, also ganz übel, wenn wir dort wären.
Neben dem üblen Geruch haben die Wissenschaftler noch vieles andere über Churi herausgefunden und sind damit ihrem Ziel vielleicht ein klein wenig näher gekommen.
Die wollen herausfinden, wie die Erde und das ganze Weltall entstanden ist.
Ja, es ging gar nicht so sehr um den Kometen, sondern es ging vielmehr um die Erde. Nämlich zu lernen, wie ist das Wasser, wie sind die organischen Substanzen, wie ist das Leben auf der Erde entstanden. Das wollte man lernen von diesen sehr ursprünglichen Himmelskörpern.
Ende September 2016 ist die Rosetta-Mission zu Ende gegangen. Die Raumsonde ist auf den Kometen Churi abgesunken und wurde abgeschaltet. Mit den vielen Daten und Fotos, die Rosetta und der Lander Philae geliefert haben, werden die Forscher aber wohl noch eine ganze Weile beschäftigt sein. Und vielleicht ein wenig mehr über die Entstehung unserer Erde herausfinden.
Es bleibt also immer noch ein bisschen spannend. Tja, und Philae, der kleine Lander, der saust weiter durchs Weltall, umgekippt auf dem Kometen Churi. Aber zum Glück, Philae hat so eine Art Zwillingsbruder. Es gibt einen Nachbau des Landers und den könnt ihr euch anschauen im Naturkundemuseum Berlin in der Sonderausstellung Kometen. Und da gibt es nicht nur den Nachbau von Philae zu bewundern, sondern eben auch ein großes Modell von Churi, dem Kometen, und natürlich viele Fotos, wie es auf Churi aussieht. Die Ausstellung Kometen im Naturkundemuseum Berlin läuft noch bis 24. Januar. Kakadu geht vielleicht auch hin, hat er mir verraten. Und unter uns, er hat auch echt Nachholbedarf in Sachen Weltall.
Hallo?
Dann tschüss, Kakadu, bis morgen. Ich hol dich wieder ab, ja?
Ja, bis morgen. Oder sag mal, was machst du denn eigentlich heute Abend?
Heute Abend, da schaue ich mir die Mondfinsternis an.
Die Mondfinsternis? Das klingt ja spannend. Ich glaube, das mache ich auch. Also, bis morgen.
Bis morgen.
Athena?
Ja?
Wo läuft die Mondfinsternis denn überhaupt? Im Fernsehen oder auf YouTube?
Der Mensch, der wohnt in die Maus.
Toni Geiling hat gesungen im Kakadu. Ihr hört Deutschlandradio Kultur. Und wie hieß es gerade im Lied? Die Eule schläft im Turm? Ja, manche Eulen machen das, aber noch lieber schläft eine Eule im Wald. Vor allem, wenn sie Waldkauz heißt. Der Waldkauz ist der Vogel des Jahres 2017 und deshalb wollte ihn Kakadu-Reporterin Regina Voss besuchen. Zusammen mit dem Vogelkundler Ernst-Paul Dörfler. Die zwei haben sich aufgemacht in eine sehr unbewohnte Gegend. Da gibt's Wald, aber auch Felder, denn anders als der Name sagt, lebt so ein Waldkauz auch gern dort, wo es freie Felder gibt. Hauptsache, ab und zu steht dort auch ein Baum. Na los, wir spazieren mal eine Runde mit Regina und dem Vogelkundler. Und ich hoffe sehr, wir finden ihn, den Waldkauz. Oder ist er gefährlich für uns Menschen? Wir haben ja einen Experten dabei, der wird uns alles erklären.
Wir haben ja einen sehr alten Obstbaum und hier ist auch eine Höhle. Diese Höhle könnte für den Waldkauz als Wohnhöhle in Frage kommen. Und wir schauen mal rein und klopfen an. Ja, was hören wir? Der Baum ist durchgängig hohl. Das heißt, hier kann ein Waldkauz zwar einziehen, aber er hat keinen Fußboden. Das heißt, als Brutraum fällt er jetzt aus.
Aber hatten Sie nicht auch gesagt, dass man auch angegriffen werden kann?
Das ist richtig, aber ich war da hier schon und weiß, dass hier keiner drin ist.
Gut, ich bin beruhigt.
Ja.
Nein, dieses Loch, in das jeder Waldspaziergänger ohne Klettern ganz bequem hineinschauen kann, würde sich ein Waldkauz nicht als Wohnraum aussuchen.
Ja, Erdgeschoss ist immer schwierig wegen der Feinde, die am Boden leben. Die haben es natürlich leichter, zum Beispiel der Waschbär, in eine Höhle reinzuschauen, die 2 Meter hoch ist. Und deswegen geht der Kauz lieber ein paar Meter höher, aus Sicherheitsgründen.
Doch welche Wohnung bevorzugt das Tier? Dunkel muss sie sein, antwortet Ernst-Paul Dörfler.
Keine Fenster.
Keine Fenster, ja. Deswegen kann er sich auch erlauben, weiße Eier zu legen. In der Vogelwelt legen ja die Vögel meist farbige Eier, gepunktete, getarnte, damit sie nicht so leicht gefunden werden. Ja? Aber der Waldkauz muss sich da keine Mühe geben. In der Höhle ist eh dunkel, dann kann er auch weiße Eier legen. Ah, da haben wir doch eine Eiche. Die hat gleich mehrere Höhlen. Und in der obersten Höhle ist der Waldkauz zu Hause. Das ist ungefähr in einer Höhe von vielleicht 5-6 Metern, mehr 6. Und da kann er sich schon ziemlich sicher fühlen.
Woher wissen Sie jetzt, dass da einer wohnt?
Wir sehen ihn nicht, aber ich weiß, dass er dort wohnt, weil er guckt da manchmal raus. Vor allem, wenn die Jungen geschlüpft sind, dann gucken die auch manchmal ganz neugierig aus solcher Höhle raus.
Und dann ist es um jeden Tierliebhaber geschehen. Denn Waldkäuzchen haben große, wundervolle Knopfaugen.
Etwa ein Drittel des Kopfes ist Auge.
Schönes Tier.
Sein Gefieder ist rindenfarben, auch von der Musterung her, dass er sich vom Baum kaum optisch abhebt. Das ist eine wunderbare Tarnung.
Doch der Vogel 2017 hat noch mehr Tricks auf Lager. Zum Beispiel bei der nächtlichen Jagd auf die Beute.
Wie fängt man Mäuse? Das ist nicht so einfach, denn Mäuse sind sehr flink. Und das sind die besonderen Fähigkeiten des Waldkauzes. Er kann selbst bei stockdunkler Nacht Mäuse fangen. Da sucht er sich einen ganz niedrigen Ast, auf den er Platz nimmt und fängt die Mäuse nicht mit den Augen, sondern akustisch übers Ohr. Er hört das Piepsen der Mäuse und er hört sogar die Atemgeräusche.
Und wie kommt er jetzt zu der Maus?
Er startet von diesem niedrigen Ast und stürzt sich drauf mit seinen Fängen und mit dem Schnabel und wenn er die Maus verzehrt, dann mit dem Kopf voran, im Ganzen, im Stück.
Guten Appetit. Doch warum hört die Maus nicht den Waldkauz?
Weil seine Federn ganz besonders konstruiert sind. Sie haben einen ganz zarten, weichen Flaum am Rand. Dadurch wird der Schall geschluckt.
Naja, und dass der Waldkauz nach guter Eulenmanier seinen Kopf rundherum drehen kann, weiß sicher jeder.
Das alles im Blick.
Doch wir sehen ihn nicht. Es ist noch zu hell für einen Nachtvogel. Der Waldkauz schläft. Damit wir ihn aber zumindest mal hören können, hat Ernst-Paul Dörfler die Kauzstimme mitgebracht. Und hier im Nebel unter den Bäumen klingt die Aufnahme ziemlich echt.
Das nimmt man doch auch gerne in Kriminalfilmen, ne?
Genau. Dieses Hu, Hu, Hu. Das ruft das Männchen. Und das Weibchen antwortet, Kiwit, Kiwit. Das hat man früher als Commit, Commit gedeutet.
Ah, und wegen dieses Commit, Commit, was in der Waldkauzsprache ja eigentlich nur Kiwit, Kiwit heißt, galten Eulen und eben auch der Waldkauz als Totenvögel. Nichts da. Wenn ihr mal Gelegenheit habt, so einen Waldkauz zu sehen, dann findet ihr den garantiert wunderschön. Doch er hat so schöne, große Augen. Ernst-Paul Dörfler, der Vogelkundler, der hat Regina Voss auch nochmal erklärt, warum der Waldkauz nun zum Vogel des Jahres gewählt wurde.
Weil der Lebensraum oder die Nahrungsgrundlage nicht mehr da ist. Um das bewusst zu machen, dass der Waldkauz alte Wälder mit alten, höhlenreichen Bäumen braucht. Das ist, denke ich, der Hauptgrund, warum der Waldkauz zum Vogel des Jahres 2017 ernannt wurde.
Ihr seid, ja, ein bisschen beim Waldkauz, aber vor allem beim Kakadu. Und wir machen jetzt mal ein Gedankenexperiment. Stellt euch vor, ihr geht einkaufen, was weiß ich so, 2 Tüten Milch, ein Glas Pflaumenmus. Und dann bezahlt ihr mit einem kleinen Geldschein, sagen wir 5 Euro. Und dann bekommt ihr Wechselgeld zurück. Und das ist erstens blitzblank, funkel, niegel, nagel, neu, frisch hergestellt. Und vor allem, ihr kennt das überhaupt nicht. Komplett neue, andere Münzen habt ihr in der Hand mit ganz neuen Aufdrucken. Genau so war das am 1. Januar vor 15 Jahren. Heute, auf den Tag genau, wurde dann nämlich der Euro eingeführt. Vorher gab es die D-Mark, die dann bis Ende Februar 2002 aus allen Kassen zu verschwinden hatte. Maria Riederer erinnert jetzt an die Zeit, als es plötzlich neues Geld gab in Deutschland und in Europa.
2002 wurde der Euro eingeführt und dann musste man die D-Mark musste man in Euro umtauschen.
Meine Oma hat ganz viel umgetauscht, aber die hat 100 D-Mark behalten.
Als der Euro eingeführt worden war, da hat auch jeder ein Startpaket von Euro gekriegt.
Bis zum 1. Januar 2002 hatten die europäischen Länder alle unterschiedliche Zahlungsmittel, auch Währungen genannt. Deutschland hatte die D-Mark, Frankreich den Franc, Griechenland die Drachme, Italien die Lira, die Niederlande den Gulden und so weiter.
Da musste man in die meisten Länder, bevor man da hinfährt, musste man immer zur Bank gehen und da Geld einwechseln.
Mit Beginn des Jahres 2002 wurde das schlagartig anders. In allen sogenannten Euro-Ländern wurde ab jetzt nur noch mit Euro bezahlt und der ist überall gleich viel wert. In Italien heißt er Euro, in Frankreich Euro, auf Englisch sagt man Euro, aber gemeint ist immer der Euro.
Wenn man jetzt zum Beispiel nach Frankreich fährt, kann man da mit dem Euro bezahlen und muss man kein Geld einwechseln. Und man kann da auch Geld abheben.
Das ist eigentlich viel einfacher.
Bevor alles einfacher wurde, war es aber erst einmal ziemlich schwierig für manche Menschen, sich an die neue Währung zu gewöhnen.
Das war bestimmt doch ganz ungewohnt. Dann hatten wir ja ganz andere Münzen und dann sagt die Frau zum Beispiel an der Kasse auch irgendwie mit Euro was. Und dann weiß man gar nicht, was das ist oder so.
So, das macht 14,75 Euro, bitte.
Das macht was? 14 Euro? Ach ja, ich muss ja jetzt in Euro zahlen. Aber ich habe nur Mark dabei. Was mache ich denn jetzt?
Dann geben Sie mir 28 Mark und 91 Pfennig. Hm.
Ja, also ich habe nur 50 Mark.
Macht nichts. Dann bekommen Sie eben 10,76 Euro wieder heraus.
Wie, und das soll stimmen? Das klingt aber sehr wenig. Ach je, die gute alte Mark.
Die Banken und großen Firmen fingen schon 3 Jahre früher an, in Euro zu rechnen. Als in Europa viele Grenzen geöffnet wurden und die Länder untereinander immer mehr gehandelt haben, wollten sie am liebsten auch dieselbe Währung haben. Die Einführung eines Zahlungsmittels für alle Mitglieder einer Gemeinschaft heißt Währungsunion. 12 Länder der Europäischen Union haben sich damals für den Euro entschieden, der überall funktioniert, aber nicht überall gleich aussieht.
Weil jedes Land hat andere Zeichen hinten drauf. Also Griechenland hat eine Eule und ich glaube noch einen Stier oder so. Bei Portugal, da sind auch so ganz viele, so wie Blumen was drauf oder so.
Österreich hat auf der 1-Euro-Münze Mozart. Belgien hat überall auf den Münzen einen Kopf, den belgischen König. Finnland hat auf der 1-Euro-Münze fliegende Schwäne. Irland hat auf jeder Münze eine Harfe.
Andere europäische Länder, wie zum Beispiel Schweden oder Norwegen, wollten lieber nicht bei der Währungsunion mitmachen. Denn der Euro hat auch Nachteile gebracht. Alles wurde teurer. In Deutschland sah das zum Beispiel so aus. Wenn man essen ging, kostete ein Teller Spaghetti nicht 7 Mark wie früher, sondern schon mal 7 Euro. Das waren fast 14 D-Mark. Und die Preise kletterten immer mehr in die Höhe.
Wenn die irgendwie was kaufen, sagt meine Oma zum Beispiel immer, wenn das jetzt 10 Euro sind, dann sagt die immer, ja, das waren aber 20 Mark. Das musst du ja wissen.
Das betraf nicht nur Privatpersonen, sondern auch ganze Länder. Die ärmeren Länder der Union mussten immer mehr Schulden machen, sodass im Jahr 2010 die sogenannte Euro-Krise ausbrach. Griechenland drohte aus der Währungsunion zu fliegen, aber die reicheren Länder haben dann entschieden, dem ärmeren Land zu helfen. Trotz dieser Probleme sind im Lauf der Jahre immer mehr Länder Mitglied der Währungsunion geworden. Heute zahlen 19 Staaten mit dem Euro oder Euro oder Euro oder Euro.
Ja, Ja, und es sind übrigens nicht nur die Omas, die immer mal wieder umrechnen und sagen, Mensch, 50 Euro, das waren früher 100 Mark. Ist das teuer. Maria Riederer war das über die Einführung des Euros am 1. Januar vor 15 Jahren. Und jetzt wisst ihr auch, warum manche damals gesagt haben, der Euro ist ein Teuro. Und das, meine Teuren, war der Kakadu für heute. Hier machen jetzt gleich die Kollegen von der Tonart am Nachmittag weiter. Ich bin Rike und sag fürs Team vom Kakadu mal wieder Tschüss und Bye-bye. Bis morgen um 3 Uhr.